Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Saurer Ozean. Klimawandel belastet die Meere. Schon gewusst, dass unordentlicher Magnetismus Computer tunen könnte und natürlich unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen zum ersten Helmholtz-Podcast im Jahr 2012. Zukunftsprojekt Erde. Unter diesem Titel steht das Wissenschaftsjahr 2012, in dem die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Ökologie und Energieeffizienz im Mittelpunkt stehen. Das gilt natürlich auch für die Themenauswahl im Helmholtz-Podcast. Und weil die Helmholtz-Gemeinschaft sozusagen Zuwachs bekommen hat, beginnen wir mit einer Premiere. Das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, das GEOMAR in Kiel, ist seit Januar 2012 das 18. Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Ein wichtiges Forschungsthema ist dort die CO2-Belastung der Ozeane. Mehr dazu in unserem Schwerpunkt. Passend zu diesem Thema haben wir unser Geräusch des Monats gewählt. Es ist nicht einfach zu erraten, aber vielleicht ahnen Sie ja schon, wo es aufgenommen wurde.
Helmholtz-Podcast – Geräusch des Monats.
Worum es sich bei diesem Geräusch handelt, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast. Schwerpunkt.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts belastet die Menschheit die Atmosphäre mit riesigen Mengen Kohlendioxid, CO2. Es stammt zum größten Teil aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl, Benzin oder Gas. Die Folge ist der bekannte Treibhauseffekt. Das Klima heizt sich auf. Weniger bekannt ist, dass die zunehmende CO2-Konzentration der Atmosphäre auch die Ozeane beeinflusst. Das CO2 der Luft löst sich im Meerwasser und verändert seinen pH-Wert. Die Ozeane versauern. Was das bedeutet, darüber sprach Erich Wittenberg mit Professor Ulf Riebesell vom GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Professor Ulf Riebesell ist Meeresbiologe am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, dem GEOMAR in Kiel. Das Institut verfügt über das einzige bemannte Forschungstauchboot Deutschlands mit dem Namen Jago. Da Ulf Riebesell seine Forschungen und Experimente meist mit anderen Methoden betreibt, genießt er die seltenen Gelegenheiten, selbst an Bord zu gehen. Wie faszinierend die Unterwasserwelt auch in den nördlichen Meeren sein kann, beweisen zum Beispiel die Kaltwasserkorallenriffe, die sich in den Tiefen vor der Westküste Europas befinden.
Es ist ein unglaubliches Erlebnis, hinabzutauchen mit dem Boot in die Korallenriffe und in der Dunkelheit, in der ständigen Dunkelheit der Tiefsee, dieses Gewusel an Leben und Gewirr dort zu sehen. Also es ist ein faszinierendes Erlebnis. Jeder, der das mal erlebt hat, wird diesen Anblick nicht mehr los.
Doch dieser fantastischen Unterwasserwelt mit ihrer Vielzahl von Organismen droht Gefahr. Der Grund? Der steigende CO2-Gehalt unserer Atmosphäre wirkt sich nicht nur auf das Klima, sondern auch auf die Ozeane aus. Ein Drittel des vom Menschen verursachten Kohlendioxids wird von den Meeren aufgenommen. Im Wasser reagiert das Gas zu Kohlensäure. Die Folge: der pH-Wert sinkt und das Wasser wird, chemisch gesehen, saurer.
Die Messungen zeigen ganz eindeutig, dass der pH-Wert bereits um 0,1 pH-Einheit gesunken ist. Das klingt erstmal nicht nach viel, aber man muss sich überlegen, dass die pH-Skala ist eine logarithmische Skala und 0,1 Einheiten entspricht ungefähr einem 30-prozentigen Anstieg des Säuregehaltes im Ozean.
Wenn die Ozeane saurer werden, hat das entscheidende Auswirkungen auf die fein ausbalancierte Kohlenstoffchemie im Meerwasser. Zum Beispiel sinkt mit dem pH-Wert auch der Carbonatgehalt des Meerwassers und der ist für viele Organismen von enormer Bedeutung.
Carbonat ist der Baustein für Kalk. Den brauchen alle Kalkbildner von den Korallen über Schalentieren, Schnecken, Muscheln und Segeln und so weiter. Wenn dieser Baustein allmählich weniger wird durch Ozeanversauerung, dann bekommen es diese Organismen schwerer, ihre Schalen und Skelette zu bilden. Wir wissen von Organismen an der Basis der Nahrungskette, von Kalkalgen, dass sie stark beeinträchtigt werden durch Ozeanversauerung. Wir wissen es auch von Organismen, die im Zentrum der Nahrungskette stehen, sozusagen Bindeglieder der Nahrungskette. Da gehören die Flügelschnecken hin. Die bilden ihre Schalen ebenfalls aus Kalk und sind sehr stark beeinträchtigt. Felduntersuchungen zeigen, dass sie bei Bedingungen, wie wir sie zum Ende des Jahrhunderts erwarten, gar nicht mehr vertreten sein werden in den Ökosystemen.
Der zunehmende Säuregehalt des Wassers behindert nicht nur den Aufbau von Schalen und Skeletten. Bei den Kaltwasserkorallen in den nördlichen Regionen löst er die Kalkstrukturen sogar auf. Dadurch bricht den Korallen langsam das Fundament weg und die Schalen von Schnecken und Muscheln werden brüchig. Je kälter das Wasser, desto eher kommt es zu dieser korrosiven Wirkung des sauren Meerwassers.
Korrosives Wasser bedeutet, dass das Wasser dann Schalen und Skelette aus Kalk auflöst. Das findet deshalb in den Polargebieten zuerst statt, weil sich hier CO2-Gas aufgrund des kalten Wassers besonders gut löst. Der Prozess der Ozeanversauerung schneller vorangeht und wir früher diese korrosiven Bedingungen vorfinden werden.
Wie sich der Zustand des Meeres in Zukunft entwickelt, wollen die Forscher mit speziellen Experimenten herausfinden, in denen sie die Bedingungen der Zukunft simulieren und die Auswirkungen auf verschiedene Organismen studieren. Das geschieht zum einen im Labor, aber auch direkt im Meer mit Hilfe sogenannter Mesokosmen. Dabei handelt es sich um Schwimmkörper, in die 25 Meter lange Kunststoffsäcke eingehängt werden, die am unteren Ende durch einen Boden abgeschlossen sind, quasi wie riesige Reagenzgläser.
Diese Mesokosmen schließen einen Wasserkörper ein, komplett isoliert von dem umgebenden Wasser. Das Einzige, was reinkommt, ist Licht und der Gasaustausch an der Oberfläche. Und darin können wir dann die Bedingungen anlegen, die wir in der Zukunft erwarten. Also in unserem Fall geben wir CO2 rein in den Konzentrationen, wie es in 20, in 50, in 100 Jahren vorliegen wird. Und können dann diesen isolierten Wasserkörper mit all den Organismen, die darin eingeschlossen sind, über den Zeitraum von einigen Wochen bis Monaten untersuchen.
Wie ist es also um die Zukunft unserer Ozeane bestellt? Wie sauer darf das Meerwasser noch werden, bevor uns ganze Ökosysteme zusammenbrechen?
Meiner Ansicht nach ist der kritische Schwellenwert bei 0,2 pH-Einheiten, das heißt eine Verdopplung der Versauerung, die wir bis heute erlebt haben. Möglicherweise können wir für einige Ökosysteme knapp darüber hinausgehen, ohne ein großes Risiko einzugehen. Aber wenn wir uns dahin bewegen, was wir für Ende dieses Jahrhunderts prognostizieren momentan, dann kommen wir zu einer Ozeanversauerung um ca. 0,4 pH-Einheiten. Da wird es, das zeigen alle Experimente, für viele Organismen schon sehr kritisch.
Wenn es uns gelingt, die CO2-Emissionen in den nächsten Jahrzehnten drastisch zu senken, könnten wir in einem Bereich bleiben, der für die meisten Organismen und Ökosysteme unkritisch ist, prognostiziert Ulf Riebesell. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass uns einige Arten verloren gehen und nur wenige davon durch andere ersetzt werden können. Belasten wir unsere Atmosphäre jedoch weiterhin ungehemmt mit Kohlendioxid, könnte es auch schlimmer kommen. Schon Ende des Jahrhunderts könnte die wunderbare Welt der Korallenriffe niemanden mehr faszinieren. Wenn wir nichts unternehmen, wäre sie wahrscheinlich verschwunden.
Aus den Tiefen der Meere tauchen wir nun auf zu unserem Hörstück Schon gewusst. Dabei geht es um ein bisher unbekanntes magnetisches Phänomen, das Computer noch schneller machen könnte.
Schon gewusst, dass unordentlicher Magnetismus Computer tunen könnte?
Klick, ein Foto speichern. Klick, einen Brief tippen. Klick, die Jahresbilanz berechnen. In Büros und heimischen Wohnzimmern weltweit sind unzählige Rechner in Hochbetrieb. Sie nehmen Tastenbefehle an, verarbeiten Bits und Bytes und legen die Daten sinnvoll strukturiert im Speicher ab. Leider nicht immer ganz so schnell, wie wir das gern hätten. Außerdem sollen immer größere Datenmengen immer rascher verarbeitet und gespeichert werden. Tatsächlich könnte ein Super-Mega-Turbo-Rechner möglich sein. Ein bisher unbekanntes magnetisches Phänomen könnte die Datenspeicherung gleich um mehrere Größenordnungen ankurbeln.
Magnetische Speicher verarbeiten Daten, indem sich punktuell die Magnetisierung umkehrt. Bei den Signalen 0 oder 1 ändert sich das sogenannte magnetische Moment der Atome im Speichermaterial. Es richtet sich parallel bzw. antiparallel aus. Entweder orientieren sich die magnetischen Momente benachbarter Atome in die gleiche oder in die umgekehrte Richtung. Dabei passiert ein besonderer Effekt, die sogenannte Austauschwechselwirkung. Im Magnetismus ist das die stärkste und schnellste Kraft. Wurde die magnetische Ordnung gestört, stellt diese Kraft sie in weniger als 100 Femtosekunden wieder her. Eine Femtosekunde ist ein Millionstel einer Milliardstel Sekunde. Eine unvorstellbar kurze Zeit.
Was aber passiert davor? Das haben niederländische Forscher nun am Teilchenbeschleuniger BESSY 2 des Helmholtz-Zentrums Berlin untersucht. Die Forscher haben dafür ein Metallgemisch aus Kobalt, Eisen und Gadolinium benutzt. Darin richten sich die magnetischen Momente von Natur aus antiparallel aus. In dem Teilchenbeschleuniger haben die Wissenschaftler den Stoff mit einem ultrakurzen Laserpuls erhitzt. Das zerstört die magnetische Ordnung. Jetzt kommt die Austauschwechselwirkung ins Spiel. Und die natürliche Ordnung stellt sich wieder her. Die Forscher haben nun die Zeit gemessen, wie lange die einzelnen Elemente in dem Metallgemisch brauchen, um in ihren Ausgangszustand zurückzukehren. Dabei haben die Wissenschaftler eine große Überraschung erlebt. Die Magnetisierung der Eisenatome ist schon nach 300 Femtosekunden wieder die alte. Gadoliniumatome brauchen dagegen 5-mal so lang. Für eine winzig kurze Zeit waren daher alle Atome gleich ausgerichtet und das Material stark magnetisiert.
Genau diese kurze Spanne gleicher magnetischer Ausrichtung der Atome könnte das Geheimnis des künftigen Super-Mega-Turbo-Rechners sein. Denn für die magnetische Datenspeicherung heißt das, dass elektronisches Schreiben und Lesen theoretisch so 1000-mal schneller gehen könnte, als ein heute handelsüblicher Computer arbeitet. Unglaublich große Datenmengen könnten gleichzeitig verarbeitet werden. Ist der nächste Brief dann womöglich schneller fertig gespeichert, als die Buchstaben getippt sind? Das wohl nicht, denn eingeben müssen wir die Zeilen immer noch Buchstabe für Buchstabe. Und das hängt nicht vom magnetischen Moment ab, sondern weiterhin ganz allein von unserer Fingerfertigkeit.
Bevor dieser Podcast zu Ende geht, kommen wir noch einmal zurück zu unserem Geräusch des Monats. Erinnern Sie sich? Was Sie hier hören, ist sozusagen ein Kunstwerk der Meeresforschung. Der Physiker Lars Kindermann vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und der Künstler Jens P. Carstensen haben die Unterwasserwelt der Antarktis hörbar gemacht und in eine Raumklanginstallation übersetzt. Mehrere Unterwassermikrofone, sogenannte Hydrophone, zeichneten die Töne der antarktischen Klangwelt unterhalb eines 100 Meter dicken Eisschildes auf. Menschlichen Lärm gibt es hier nicht, nur Wellen, Eis und die Laute der Meeresbewohner. Die von den Meeressäugern ausgesendeten Klänge dienen unter anderem der Orientierung unter Wasser. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, Sie sind im nächsten Monat wieder mit dabei. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.